Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Berlin. Berlin als Stadt für alle, die sich neu erfinden wollen, wird uns beschäftigen. Berlin aber auch als Geschichte von Selbsterfahrung und Selbstfindung. Das ist im Kino zumindest schon eine Art Genre geworden. Und der neue Film Drifter von Hannes Hirsch entwirft einen ganz eigenen Blick auf die Einsamkeit und Suche vor allem queerer Menschen in der Welt der Berliner Clubs und der Drogenszene der Hauptstadt. Wie man aus diesen Teilen eine filmisch überzeugende Geschichte macht, das erklärt uns gleich der Regisseur selbst. Drifter, so heißt der Debütfilm von Hannes Hirsch, in dem der Regisseur, angelehnt auch an seinen eigenen Lebenserfahrungen, zunächst dem 22 Jahre alten Moritz dabei folgt, wie dieser zunächst für seinen Freund nach Berlin zieht, doch vor Ort schnell auch von ihm wieder fallen gelassen wird, und der junge, schwule Mann entscheidet sich daraufhin, in Berlin zu bleiben und sich in die queere Szene der Hauptstadt fallen zu lassen. Das hat Folgen für seinen Körper, für seine Einsamkeit, aber auch für seinen Freundeskreis. Moritz wird nämlich ein anderer. Aber ob er sich dabei wirklich selbst findet?
Wie alt bist du eigentlich?
22.
Wohnst du eigentlich alleine oder in der WG? Cheers!
Ach nee, mit meinem Freund zusammen.
Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will. So eine Beziehung.
Ein Ausschnitt aus Drifter von Hannes Hirsch, den ich vor der Sendung sprechen konnte. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Drifter ist Ihr Debütfilm und wurde auch gerade mit dem wichtigsten deutschen Nachwuchspreis ausgezeichnet. First Steps als bester Film, das ist schon was, das gewinnt nicht jeder. Wie gehen Sie eigentlich um mit so viel Erfolg, so viel Aufmerksamkeit? Haben nicht alle bei Ihrem ersten Film.
Wie gehe ich damit um? Also erstmal freue ich mich vor allem auch für das Team, weil ja doch sehr viele, sag ich jetzt mal, also der Film ist so im studentischen Umfeld entstanden, ehrenamtlich da erstmal mitgemacht haben und mir einfach während des Drehs auch schon vorher und auch in der Postproduktion sehr, sehr viele Menschen erstmal so, sag ich mal, blind vertraut haben. Und das jetzt so zurückzugeben mit dieser Aufmerksamkeit, das freut mich vor allem für alle anderen, die da mitgemacht haben. Und dann einmal so ein bisschen erzählen wir ja doch was aus dem Untergrund und das kommt so ein bisschen ans Tageslicht dadurch. Und das sind halt so Reibungspunkte, die jetzt irgendwie entstehen, dass der Film jetzt von verschiedenen Leuten gesehen, besprochen und so weiter wird und jeder so ein bisschen was anderes darin sieht, und das ist natürlich sehr interessant.
Sie haben ja schon erwähnt, seit der Premiere auf der Berlinale des Films, immer wieder erwähnen Sie in Interviews auch, dass die Geschichte von Moritz, der 22 Jahre alt ist im Film, für seinen Freund nach Berlin zieht und dort relativ schnell von ihm auch wieder verlassen wird, dass das jetzt nicht unbedingt auf Ihrem Leben basiert, aber dennoch davon inspiriert ist. Inwiefern?
Ja, also ich bin jetzt nicht wegen meinem Boyfriend nach Berlin gezogen, sondern eigentlich, weil ich Filme machen wollte.
Auch ein guter Grund.
Ja, und trotzdem sind natürlich die Gefühle, die in dem Film verhandelt werden, die Räume, in denen der Film spielt, die Figuren, die, sage ich jetzt mal, eigentlich ja fast genauso wichtig sind wie die Hauptfiguren in diesem Film, die ich da alle einführe, sind schon alles Leute und so weiter, die ich kennengelernt habe in der mehr oder weniger dieser Art und Weise. Also jetzt nicht eins zu eins natürlich, aber irgendwie Figuren, die stellvertretend stehen für eine gewisse Haltung, für eine gewisse Biografie vielleicht, für einen Umgang mit dem Queersein. So ein bisschen, wie findet jeder und jede so Platz hier in der Großstadt? Wer ist meine Familie? Wer sind meine Freunde? Wie gehen wir mit Drogen um? Das sind alles Fragen, die sich natürlich in meinem Leben stellen. Und die ich versucht habe, in Drifter so zu diskutieren und irgendwie.
Wenn wir Moritz zum ersten Mal kennenlernen, was ich so gut fand, kann am Schauspiel liegen. Ich glaube aber, es liegt eher an der Art und Weise, wie die Figur angelegt ist. Man spürt den Ort, aus dem er kommt, ohne dass wir sehen, aus welchem Ort er kommt. Also man sagt ja immer, man kann den Jungen aus dem Dorf holen, aber nie das Dorf aus dem Jungen. Und das ist da drin in dieser Figur ganz am Anfang. Und dennoch entscheidet er sich nach der Trennung von seinem Freund in Berlin zu bleiben, was ja schon dann der Schritt ist, der ihn dann in diese unterschiedlichen Räume führt, von denen Sie gesprochen haben. Können wir vielleicht am Anfang nochmal klären, warum gerade Berlin immer noch so ein Sehnsuchtsort ist für queere Menschen? Was ist die Erwartung vielleicht vorab? Also auch für einen Moritz, der sagt, ich bleibe.
Ja, Berlin ist einfach das Symbol für Freiheit immer noch und für alle Menschen, die jetzt in Deutschland, aber auch in Europa sich nicht so sehr in die heteronormative Gesellschaft irgendwie einpassen können. Es ist exzessiv, jeder und jede kann machen, was er will, so ein bisschen. es ist der Ort, wo Menschen sich finden können, sich aber auch verlieren. Und ich glaube, eine große Rolle spielt auch einfach das Körperliche, also der Sex. Also Männer, jetzt in dem Fall von Drifter, gehen gerne in große Städte, weil dann machen sie Grindr auf und dann sind da einfach ganz, ganz, ganz viele tolle Männer um sie rum, die man natürlich alle kennenlernen möchte. Also das ist schon auch einfach so, diese aufregende Großstadt. Die, ja.
Ist denn die Aufregung etwas, was Moritz, die Filmfigur, am Anfang vielleicht auch etwas fürchtet? Also wenn er noch mit seinem Freund zusammen ist, dann kursieren ja auch schon Drogen, aber er ist halt der Einzige, der immer Nein sagt. Also ich hatte das Gefühl, dass, weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, fremdelt Moritz mit dieser Stadt? Ist sie ihm irgendwie dann doch fremd? Was ist dieses Verhältnis zwischen Moritz und Berlin noch lange, bevor er sich verliert in ihr?
Also ich glaube, Moritz hat ja viele Ideen im Kopf, wie so ein Leben aussehen könnte. So mit Anfang 20. Er ist eigentlich hergezogen für seinen Freund und stellt sich eine monogame Beziehung vor und hat, glaube ich, so Vorstellungen, dass er sagt, Drogen sind schlecht oder so, bringen einen nicht weiter und machen einen abhängig und so weiter. Stimmt ja auch. Und lehnt auch dieses mal von außen gesehen oberflächliche Großstadtleben ab, in dem die Leute sich da in dem Film am Anfang über Instagram und sowas irgendwie definieren. Es ist, alle um ihn rum sind ja wahnsinnig körperlich und es geht sehr viel um, wie sieht die Person aus, wer ist größer, wer ist kleiner, wird ja auch am Anfang des Films schon thematisiert sozusagen. Und ich glaube, all das lehnt er am Anfang ab und ignoriert aber irgendwo doch auch, dass da bei ihm, dass das schon auch Punkte sind, die er vielleicht einfach mal angehen muss oder da ein Verhältnis zu finden könnte.
Jetzt könnte man sagen, die schwule junge Figur, die nach Berlin kommt und sich hier in dem Nachtleben verliert, das ist schon eine Erzählung, die haben wir so gesehen. Mhm. Das mitunter Radikale in Drifter, zumindest für mich, das war die Art und Weise, dass sie an einem Moment des Films einen Schnitt setzen und da sind schon viele Sachen passiert. Also sie arbeiten mit einer Art Auslassung, mit einer Ellipse, könnte man sagen, denn dann ist Moritz nicht mehr der Wuschelhaarkopf, sondern er hat einen sehr kurz rasierten Kopf. Er war schon absolut in der queeren Szene. Drogen gehören jetzt zu seinem Alltag. Sein Körper hat sich verändert, sein Aussehen, seine Körperhaltung auch, was ich auch ganz spannend fand. Was ist mit ihm passiert und warum diese Auslassung? Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Da fehlt ja kein Film.
Also das ist so ein Verwandlungsprozess. Ich sage manchmal, das ist so ein bisschen so ein Coming-out Nummer zwei, den viele Leute haben, wenn sie nach Berlin kommen, dass sie irgendwann macht so Klick und dann werden sie jemand anderes. Also ich habe das ganz oft erlebt, auch man lernt Leute kennen und dann sieht man sie zwei Jahre später zufällig wieder und die Leute sehen ganz anders aus. Und irgendwie denkt man, ja natürlich, klar, habe ich schon 100 Mal erlebt, das machen irgendwie ganz viele Leute, bei ganz vielen Leuten passiert das. Und das ist natürlich irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt des Films und auch dieser Figur. Und das war immer schon im Drehbuch, war irgendwie klar, diesen Moment, wenn er sich zum Beispiel die Haare abrasiert, der wird nicht im Film drin sein. Ich hatte den einmal versucht reinzuschreiben und alles in mir hat sich so ein bisschen dagegen gesperrt, weil es einfach so ein Klischee ist, was wir gerade in Coming-of-Age-Filmen halt natürlich schon 100 Mal gesehen haben. Und dann hat Elena Weide, die Editorin, im Schnitt ist dann noch ein bisschen weitergegangen und hat einfach richtig was rausgenommen von dem, was schon gedreht war. Und dann haben wir einfach diesen Sprung da reingesetzt, um auch die Zuschauenden da so ein bisschen drauf zu stoßen, auf dieses, was ist da eigentlich passiert, warum ist das genau passiert, gab es da schon Anzeichen vorher, wie steht er eigentlich selbst zu seiner Verwandlung, wie reagieren die Leute drumherum auf die neue Figur, also auch sein Ex-Freund, der ihn dann wenig später wieder trifft mit den kurzen Haaren und so weiter. Es war so ein bisschen die Frage immer, wie passiert eigentlich so eine Verwandlung? Ist das erstmal was Inneres, wo man dann am Ende sagt, okay, jetzt lasse ich mich tätowieren oder schneidet man sich einfach mal die Haare ab und schaut dann, was passiert? Und das ist ja so ein wechselseitiger Prozess, den wir irgendwie da zeigen wollten.
Also filmisch ist das auf jeden Fall eine beeindruckende Zäsur. Ich will nicht zu viel verraten, aber die Szene vor dem Schnitt ist auch ja essentiell. Da gibt es ja einen Blickwechsel und dieser Blickwechsel hat ja auch was von Unschuld zu tun und dann nach dem Schnitt ist diese Unschuld in einer gewissen Weise vielleicht nicht mehr da in der Figur. Sex in Orgien, Sex als BDSM-Variante, das ist alles in dem Film mit drin, das alles erlebt Moritz quasi und wir mit ihm ja. Wie wichtig war es Ihnen, die Darstellung der Sexualität auch in der Szene, in Anführungszeichen, richtig hinzubekommen, richtig zu zeigen?
Ja, das war mir wichtig, weil ich einfach sehr viele Filme sehe, wo schwuler Sex gezeigt wird, der meistens dann von heterosexuellen Menschen inszeniert ist und einfach so, ich den nie kenne und mich da einfach selbst nie drin wiedergefunden habe. Und gleichzeitig war es auch wichtig, dass wir da so verschiedene Arten zeigen. Also es gibt auch wenige, aber trotzdem sehr innige, zärtliche Umarmungen in dem Film, Küsse, aber eben auch harte Rollenspiele zwischen auch in dem Film jetzt heterosexuellen und homosexuellen Figuren, wo alle sich so ein bisschen ausprobieren, keiner so richtig weiß, wo geht's eigentlich hin, wo auch das Thema Consent eine Rolle spielt, was manchmal abgesprochen ist, manchmal nicht. Fetische, wie so ein bisschen auch die Frage, wie können die vielleicht entstehen? Wie werden Traumata, erlebte Traumata in schwulen Biografien dann irgendwie reinszeniert? Was ich oft bemerke irgendwie bei schwuler Sexualität vor allem, dass ja da jeder so seinen Umgang damit sucht. Und das war mir wichtig. Ja.
Das ist das Thema Sexualität. Das andere, das sind die Clubs, das ist der Tanz, das ist die Körperlichkeit, wo man sich ja zuerst auslebt. Da, aus diesen Szenen besteht letztendlich der Film spätestens ab diesem Schnitt, über den wir ja schon gesprochen haben. Sie vermitteln jetzt nicht die Orte, die man vielleicht erwarten würde. Also das Berghain findet, glaube ich, nicht statt. Was sind das für Clubszenen? Wie realistisch sollten sie sein? Und wie inszeniert man so einen Berlin-Film, damit er jetzt vielleicht auch nicht einem Klischee entspricht?
Also mir war wichtig, irgendwie das Gefühl zu transportieren, was in diesen Clubs die Leute haben, die dort sind und die da auch high sind. Und das aber irgendwie auch erlebbar zu machen für Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Also irgendwie ein innerer Blick, den hinzukriegen und gleichzeitig immer wieder auch von außen auf die Figuren draufschauen zu können, wenn sie sich irgendwie vielleicht scheiße verhalten, so wie Moritz in einer dieser Clubszene seinen eigentlich einzigen Freund da so ziemlich erniedrigt. Und da haben wir, also wir haben in eigentlich keinem jetzt bekannten Club in Berlin gedreht. Das ging auch natürlich nicht, es war Corona, sondern wir haben vieles irgendwie in irgendwelchen Garagen oder ganz kleinen Kellern inszeniert und einfach ein paar Lampen aufgestellt. Und das alles, also es ist schon alles eigentlich fake, was man da sieht. Das ist jetzt nie irgendwo einfach eine Party organisiert worden, dann haben wir da mitgefilmt, sondern es ist schon alles ganz bewusst so gebaut. Und gleichzeitig mir war auch wichtig, dass der ganze Film irgendwie so eine Celebration ist, dass man auch diese queere Befreiung, diese Freude darüber und dieser Stolz, dass das sich neben den ganzen dunklen Themen auch irgendwie rüberbringt.
Aber das ist ja interessant. Also wie sehr denken Sie, also Sie betonen immer, wie sehr das auf Erfahrungswelten basiert, nicht nur Ihren, aus allen, die da mitgearbeitet haben. Und trotzdem könnte man ja sagen, dass dieser Film durchaus ein gewisses Bild der queeren Community vermittelt. Also irgendwie maximaler Hedonismus, partyfokussiert, suchtmittelaffin oder sogar süchtig, wenn man so möchte. Ist das dann so oder ist es das Klischee? Das ist jetzt die Frage.
Das sind schon Themen, die eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Auch das Ausleben von, also Hedonismus oder narzisstische Gefühle einfach zuzulassen, ist auch irgendwie wichtig für mich in diesem Film gewesen. Dass die Hauptfigur die findet und die auch irgendwie eine Zeit lang einfach so ausleben kann. Und gleichzeitig ist die Clubwelt auch ein Schutzraum für diese Menschen. Das war mir wichtig, wo sie sich selbst als neue Figuren erleben dürfen, wo sie nicht von anderen irgendwie angeguckt, schief angeguckt werden, sondern einfach, weil einfach noch viel extremere Leute da rumrennen, Moritz sich da traut, jemand anderes zu sein und ja, die Menschen da eine neue Form von Gesellschaft, wenn auch nur irgendwie nachts irgendwie in irgendwelchen dunklen Kellern ausprobieren können, miteinander irgendwie in Kontakt kommen.
Ich finde diese Figur des Moritz deshalb auch so spannend und auch vielleicht so enigmatisch, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, sowohl am Anfang als auch später, obwohl er so vieles ausprobiert, so viel macht, auch so viel Radikales wagt mit sich und mit anderen, dass da immer eine Einsamkeit ist, die er nicht abschütteln kann. Und ich weiß, dass wir hier auf dem Sender vor einiger Zeit berichtet haben über einen Text, Together Alone, The Epidemic of Gay Loneliness. Das war ein sehr wichtiger Text für die schwule Community, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und ich musste so ein bisschen an diese Einsamkeit denken beim Sichten dieses Films. Ist das etwas auch, was Sie erfassen wollten? Ist Moritz letztendlich, egal wie er ist, einsam?
Ja, das ist lustig, weil ich diesen Artikel natürlich auch gelesen habe, schon während ich das Drehbuch geschrieben habe, zusammen mit River Matzke übrigens. Und das irgendwie, wenn ich manchmal ein bisschen an dem Thema gezweifelt habe, wie wichtig ist das eigentlich, hat mir dieser Artikel, in dem es so ein bisschen darum geht, warum eigentlich queere oder insbesondere in dem Artikel jetzt schwule Männer heutzutage in Ländern wie jetzt Deutschland, wo es inzwischen die Ehe für alle gibt und so weiter, trotzdem sehr unter Einsamkeit, Drogenmissbrauch, Suizid und so weiter. Das sind alles Probleme, die immer noch bestehen, viel, viel mehr als jetzt bei heterosexuellen Männern. Das war immer für mich so ein Grund zu sagen, okay, es ist wichtig, diesen Film zu schreiben und fertig zu machen. Und diese Einsamkeit ist natürlich, glaube ich, so ein bisschen so eine Existenz, die man, also jetzt kann ich jetzt für mich sprechen, als schwuler Mann, Mann, die doch das ganze Leben irgendwie durchzieht. Also das merkt man schon, wenn man irgendwie im Kindergarten ist und einfach sich anders fühlt als alle anderen und dann spätestens beim Coming Out auch einfach weiß, woran es liegt. Dass man irgendwo einsam ist, dass man den Kontakt vielleicht zur Familie und so weiter, dass der nicht so funktioniert, weil man doch an vielen Ecken einfach nicht akzeptiert wird, so wie man selbst ist. Und insofern ist auch der Moritz, der da ein Stück weit seine Freunde findet in dem Film, aber auch in der allerletzten Szene schaut er so quasi einsam in den Himmel. Und vielleicht ist es doch nicht nur so eine äußerliche Veränderung, sondern vielleicht muss er da auch noch in seiner Biografie nochmal zurückgehen. So.
Hat das auch etwas damit zu tun, dass dieser Moritz durch den Film, was auch gut gebaut ist dramaturgisch, mit unterschiedlichen Beziehungsmodellen konfrontiert wird? Weil die Beziehung, so wie Sie das inszenieren, das scheint ja immer so der Hafen zu sein. Und man spürt in dem Moritz, dass er irgendwie Angst hat vor dem Hafen oder ihn nicht ansteuern möchte, um jetzt in dieser nautischen Metapher zu bleiben. Wie ist das eigentlich mit dem
mit dem Hafen?
Ja.
Mit dem Driften im,
ja, genau.
Im Meer?
Ja.
Ja, das sagt das vielleicht so schon auch. Also ein queeres Leben ist schon, glaube ich, immer eine Suche, weil, wie ich schon gesagt habe, einfach ganz viele Konzepte für einen nicht funktionieren. Das merke ich jetzt, wenn meine heterosexuellen Freunde ihre Familien gründen und ich mir überlege, will ich das eigentlich auch? Wenn ja, in welcher Form und so weiter? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Und von daher ist dieser Moritz als Drifter, driftet er da durch dieses Meer der Möglichkeiten, der verschiedenen Beziehungsmodelle. Sieht, und ich habe eben versucht, in dem Film schon einige, also es gibt natürlich noch viel mehr, aber einige mögliche Antworten zu zeigen, wie man sich so ein Leben vorstellen kann. Zum Beispiel Noah, da gespielt von Sino Javid, der mit seiner besten Freundin und ihrem Kind zusammenlebt und so eine Art Ersatzpapa ist oder so. Ist nicht der biologische Vater, sondern das für sich als schwuler Mann irgendwie so akzeptiert hat, dass er vielleicht so eine Art Patenonkel ist oder so. Aber auch ganz andere Figuren, das war mir irgendwie auch wichtig. Die Figur von Elef Theria in dem Film, die, sage ich jetzt mal, am Anfang heterosexuelle Frau ist, aber irgendwie sich am ehesten in schwule Männer verliebt und dann eben den most straight gay guy that she could find gefunden hat. Und am Ende des Films dann aber doch irgendwie auch eine Verwandlung mitgemacht hat und inzwischen mit einer Frau zusammen ist. Das war mir wichtig, dass es sich nicht, also es ist immer die Frage, was bedeutet jetzt queer, wer ist queer, kann ein heterosexueller Mann auch queer sein? Ich glaube, Menschen sind da sehr, sehr viel breiter, als wir alle denken und diese Schubladen helfen uns natürlich, um irgendwelche Forderungen zu stellen für Minderheiten und so weiter, aber eigentlich sind diese ganzen Schubladen da vielleicht gar nicht so wirklich, existieren einfach nicht.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass der Film eine große Festivalkarriere hinter sich gelegt hat, von der Berlinale zu den First Steps Awards. Wie kommt dieser Film denn jetzt beim Publikum an? Wie reagieren die Menschen auf Moritz und seine Verwandlungen, müsste man ja sagen?
Ja, das ist auch interessant und deswegen, wie gesagt, wir waren jetzt in vielen Städten, auch in vielen verschiedenen Ländern und ich hatte immer große Lust, dahin zu fahren. Weil mich das eigentlich am meisten interessiert hat jetzt, wie wird der Film eigentlich wahrgenommen und was interessant ist, der Blick auf Berlin so generell. Also wir haben den Film in London beim BFI Flair gezeigt, dort haben die Leute so Berlin als Ort gefeiert, wo man einfach noch richtig machen kann, was man will, wo man nicht so viel arbeiten muss, wo Platz und Zeit ist für solche Experimente wie die Berliner Clubkultur, was London vielleicht nicht mehr hat. In San Francisco auf dem Frameline Festival haben, glaube ich, viel mehr Leute diese Idee, dass Moritz vielleicht am Ende non-binär ist oder so, dass er sich außerhalb dieser Geschlechtergrenzen definiert, verstanden. Und dann gibt's aber auch andere, oft kleinere Städte, wo ich viel so Angst vor Berlin gespürt habe. Also oft so, weil Menschen haben so das Gefühl, sie haben ihre Freunde nach Berlin verloren, was, glaube ich, schon manchmal passiert so. Dass die Menschen sich halt einfach stark verändern und dadurch einfach dann nicht mehr so richtig greifbar sind vielleicht oder auch irgendwie verschlossen werden, viele Verletzungen erlebt haben, die ich auch ein bisschen thematisieren wollte. Wie gehen eigentlich die Menschen in der hauptsächlich schwulen Cis-Szene in Berlin miteinander um? Also das ist auch ein Thema. Ja, es wird natürlich, weil es ist natürlich schon ein Film, der sich hauptsächlich an queere oder schwule Männer richtet. Aber trotzdem merke ich jetzt, gerade auch bei den Vorführungen in Berlin, dass wir da auch ein breiteres Publikum ansprechen, dass gerade junge Leute die einfach in die Clubs gehen und sich da gar nicht sagen, ah, da ist eine Regenbogenflagge, da gehe ich jetzt hin, sondern die einfach diese freiheitliche Clubkultur lieben und auch die elektronische Musik, sich da wiederfinden in dem Film, vielleicht in den Nebenfiguren eher, aber auch in dieser Suche, wer möchte ich sein und so.
Zu sehen im Kino seit Donnerstag Drifter, der First Steps Award Gewinner dieses Jahres, der Regisseur Hannes Hirsch war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
In Sterne über uns, da erzählte die Regisseurin Christina Ebel schon die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die ihre Wohnung verliert und dennoch irgendwie probiert, Beruf und Mutterschaft unter einen Hut zu bringen. Jetzt hat Christina Ebelt einen neuen Film gedreht, Monster im Kopf, und da widmet sie sich einer ganz anderen Mutterfigur, Sandra, eine hochschwangere Frau, die ihr Kind im Strafvollzug zur Welt bringen wird. Wieso aber Sandra im Gefängnis gelandet ist und wieso diese junge Frau immer wieder in so seltsame Zustände von Wut und Gewalt verfällt, das will der Film ergründen mit, wie ich fand, sehr interessant arrangierten Rückblenden, die Sandras Geschichte immer wieder in einem anderen, neuen Licht erscheinen lassen.
Hast aber nicht nachgefragt, okay? Okay. Du hast dein scheiß Senf dazu abgegeben.
Ist gut.
Ja, jetzt möchte ich in Ruhe lassen. Na, du darfst dir aber sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Michi, was ist dein verdammtes Problem?
Ey, Sandra, wir sind nicht mehr auf dem Schulhof, ja? Sandra! Ey! Hör auf!
Ein Ausschnitt aus Monster im Kopf, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und ich freue mich sehr, über den Film jetzt mit der Regisseurin selbst zu sprechen. Christina Ebelt, hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, wie schön, dass ich hier sein darf.
Ich hatte ja schon erwähnt, es ist wieder eine Mutterfigur, die im Zentrum ihrer Geschichte steht. Was zieht sie jetzt beim Drehbuchschreiben so zu diesen Mutterfiguren?
Also die Mutterfigur war gar nicht, ganz am Anfang stand das gar nicht fest, dass es wieder eine Mutter werden würde, sondern das hat sich so im Laufe der Geschichte dann so entwickelt. Also kann ich gar nicht so eine tolle Antwort darauf geben, weil für mich ganz am Anfang stand tatsächlich fest, dass ich mich gerne in der Geschichte dem Thema Gewalt auseinandersetzen wollte, und dadurch kam dann quasi wie so der größte Gegensatz, den ich erzählerisch machen kann, wenn ich die Frage stelle, ob diese Mutter auch gut ist für das Kind und der Zuschauer sich damit auseinandersetzen muss. Dann kam dann irgendwann, dass es spannend wäre, sie als Mutter zu erzählen, aber das so drehbuchtechnisch hat sich das entwickelt.
Also Sandra, das ist die schwangere Frau, die wir kennenlernen. Sie ist im Gefängnis, das ist auch schon eine andere Art von Schwangerschaft, die wir dort gezeigt bekommen. Und der Film umkreist jedenfalls die Frage, warum ist diese junge Mutter denn im Gefängnis gelandet? Ich will nochmal zurück zu dieser Figur, weil alles ist letztendlich darauf ausgerichtet, zu verstehen, warum Sandra ist, wie sie ist. Kann man sich so auch den Prozess des Drehbuchs vorstellen? Also dieses Abtasten dieser Figur. Wer bist du, Sandra, eigentlich?
Nee, gar nicht. Das war sehr lustig, weil ich sonst das wahrscheinlich in den Geschichten, die ich davor entwickelt habe, sehr viel mache. Und hier war für mich tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Thema so ganz am Anfang viel stärker. Etwas, womit ich mich beschäftigt habe. Und dann ist die Figur da so reingewachsen. Das heißt, ich habe eher mich sehr theoretisch damit auseinandergesetzt, und danach bin ich ins Gefängnis gegangen und habe mit betroffenen Frauen gesprochen, die im Gefängnis ihre Kinder großziehen, und habe danach eben quasi so verschiedene Biografien kennengelernt.
In den Rückblenden, in denen wir Sandra in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens kennenlernen, mit ihrer Mutter, mit ihrem Freund, beim Arbeiten, ist da etwas, was sie antreibt? Also es wird immer schön beschrieben, Sandra ist impulsiv. Sie haben gerade gesagt, sie haben sich mit Gewalt auseinandergesetzt. Was ist das für ein Mensch, diese Sandra? Sie ist getrieben? Sie ist...
Ja, ich glaube, sie ist eine Person, die vielen Menschen sehr bekannt vorkommen kann, und gleichzeitig entzieht sie einem sich total. Und das war eigentlich das Spannende bei der Entwicklung dieser Geschichte, eine Figur zu schaffen, die ich gerne ergründen möchte, weil sie mir eben so nahe kommt, auch durch die Emotionalität, die dann durch eben Franziska Hartmann total toll gespielt ist. Aber gleichzeitig sich einem so total entzieht, weil ich ihre Handlungen nicht immer nachvollziehen kann. Ich kann die Antwort, wer Sandra ist, gar nicht so konkret geben, weil das Wichtige für die Geschichte war ganz stark eben auch, dass sich so meine moralische Haltung zu dieser Figur im Laufe der Geschichte immer wieder überdenken muss, und dadurch wie als Zuschauer fast gezwungen bin, eine Haltung dazu zu finden, zu ihren Handlungen zu finden.
Das sind ja so Ausbrüche, wo sie plötzlich sehr gewalttätig wird. Ihr Freund will in einem Rennfahrermilieu andocken, will da arbeiten. Da kommt es zu so einem Streit und dann sehen wir plötzlich, wie Sandra auf jemanden einprügelt. Das sind so Ausbrüche, aber auch von so einem Selbsthass, der da plötzlich so zutage tritt. Ich versuche das zu beschreiben, um zu fragen, wie schwierig war es für sie, Sandra, dieser Figur, keine Diagnose im Film zu geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht so ein, ja, so ein Druck war zu sagen, naja, sie leidet an einer Psychose. Also das ist der Grund dafür. Und das Besondere an ihrem Film ist ja, dass der Grund ja nicht geliefert wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Prozess des Films da immer wieder Momente auftauchen, wo man sich fragt, so, wir müssen das erklären.
Ja, die wurden sicherlich von einigen, die mich während der Drehbuchentwicklung begleitet haben immer wieder gestellt, die Frage. Und dann war es spannend, gemeinsam herauszufinden, wie wir diese Gratwanderung gehen können, die Antwort so direkt nicht zu liefern, sondern sie eben ganz stark auch im Außen zu spiegeln, so dass wir uns viel stärker eigentlich noch damit beschäftigen, wo kommt überall Gewalt vor und wie betrifft sie uns und wie sehr haben wir vielleicht in vielen Alltagsstrukturen Gewalt auch schon akzeptiert, ohne dass wir das so benennen würden. Also wie in manchen prekären Arbeitsverhältnissen haben wir sicherlich auf eine Art und Weise Gewalt auch schon akzeptiert und würden das gar nicht mehr so nennen. Und das war die Herausforderung, dass wir so ganz viele Ebenen haben, wo Gewalt verschiedenartig stattfindet, ohne dass sie laut ist.
Sie ist aber auch präsent auf der Tonspur. Ich fand die sehr interessant. Also sie kommt so ein bisschen angeschlichen aus einem Genrefilm, dachte ich mir, aber sie erfüllt jetzt nie die Erwartung eines Genrefilms. Was war das für eine Idee? Ist es das, was wir da zum Teil hören oder zu hören meinen oder was Sandra vielleicht auch zu hören meint? Ist es das Monster im Kopf?
Das war so ganz am Anfang die Idee, ja. Und dann haben wir tatsächlich bei der Entwicklung quasi, also bei der Gestaltung des Films, sowohl auf der Bildebene als auch auf der tonlichen Ebene, haben wir eine Woche lang einen Workshop gemacht und haben da Schauspielproben gemacht und dann gleichzeitig quasi die Proben aufgenommen, um zu gucken, was ist unser Kamerakonzept. Und dann dazu auch immer schon Musik ausprobiert und verschiedene Tonelemente und Klangelemente ausprobiert. Und dann irgendwann quasi ein sehr rohes Konzept gefunden, dass das so einen Dreiklang ergibt, also Schauspiel, Bild und Ton. Das war so die Entwicklung zu der sehr besonderen Musik. Und gleichzeitig war das schon irgendwie der Anspruch, etwas zu finden, wie Sandra selber vielleicht klingen könnte, so dass sie uns nah ist, aber sie auch gleichzeitig nichts erklärt.
Franziska Hartmann spielt Sandra und bevor ich frage, wie sie diese Sandra erarbeitet haben, weil ich glaube, das ist sehr viel Arbeit gewesen, so eine Figur zu erzeugen. Franziska Hartmann hat ja schon die Hauptrolle in Sterne über uns gespielt in ihrem letzten Film. Was gefällt Ihnen an dieser Schauspielerin?
Na, wir haben ein sehr enges Verhältnis. Wir haben ein sehr tolles Vertrauensverhältnis und das ist ja quasi das, was man als Regisseurin ganz zwingend versucht, mit den jeweiligen DarstellerInnen zu finden, weil sie die Basis von allem ist, Vertrauen. Und bei mir und Franziska oder bei Franziska und mir war das so von Anfang an gegeben. Und das ist ein totales Geschenk, dass wir so gemeinsam in alle Richtungen gucken können. Wir können uns gegenseitig überraschen und wir können so alles ausprobieren. Und dass es das gibt, das gibt ja eine enorme Freiheit, also für beide Seiten. Na, das ist so das Besondere zwischen uns, weshalb ich mir jetzt gar nicht vorstellen könnte, dass es nicht auch eine Beziehung, Arbeitsbeziehung und auch eine Freundschaft ist, die nicht auch Bestand hat.
Jetzt haben Sie schon erzählt von dem Workshop, in dem Sie vor allem auch das visuelle Konzept erarbeitet haben, aber man muss sich ja dann auch so einer Figur wie Sandra nähern und wir haben ja schon beschrieben, dass der Film so eine Art Mosaik ist aus diesen unterschiedlichen psychischen Zuständen dieser Frau und ich dachte mir, in gewissen Momenten, egal ob man sie bei der Arbeit sieht in einer Fabrik oder wie sie ihre Mutter pflegt oder wie sie mit ihrem Freund ist, da gibt es so Momente, wenn man auf ihre Hände achtet. Manchmal ballt sie sich zusammen und manchmal ist sie ganz nah am Körper. Da dachte ich mir, sind das so Ideen gewesen, wo man auch so eine Körperlichkeit quasi mitnimmt in so eine Rolle, zu zeigen, Sandra ist hier so und da ist sie so.
Ach Wahnsinn, das ist eine sehr feine Beobachtung, weil wir das tatsächlich gemacht haben. Also wir haben uns für die verschiedenen Räumlichkeiten, in denen sie sich bewegt, das Gefängnis, die Tuner-Szene, die Wohnung der Mutter und auch die Fleischfabrik, haben wir uns verschiedene verschiedene Zustände überlegt, wie sich diese Welten für sie anfühlen und wie sie darin sich bewegen würde. Und darin haben wir aber trotzdem versucht, was zu finden, was sehr subtil und klein ist. Aber es ist ja ganz toll, wenn es auch gesehen wird.
Es war schon subtil, das wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Es war sehr überzeugend, weil in dem Moment natürlich das Gefühl hat, es gibt nicht eine Sandra. Es sind so viele Facetten einer Figur, die dann letztendlich durch die Rückblendenstruktur zusammengeführt werden. Und Sie haben ja schon erwähnt, es war Ihnen sehr wichtig, diese unterschiedlichen Milieus auch mit diesen Codes zu zeigen. Das heißt, wie wichtig war Ihnen so ein Realitätsanspruch? Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Motorgang sehr realistisch ist, genauso wie die Polizisten recht realistisch sind, genauso wie der Ablauf in einem Krankenhaus mit einer Frau unter Strafvollzug sehr realistisch geschildert wird. Also wie sehr ist das eine, diese Psychopathologie einer Figur, ne? Wie sehr ist das gekoppelt mit einem sehr realistischen Arbeiten? Fast schon dokumentarisch präzise, wie Sie da rangehen an diese Orte.
Ja, bei Sterne haben wir das schon ausprobiert, bei dem Film davor, dass wir ab und zu in bestimmte Bereiche Menschen dazugeholt haben, die diese Berufe tatsächlich ausüben. Das habe ich hier bei Monster nochmal quasi intensiviert. Das heißt, wir haben so im Krankenhaus, im Gefängnis und auch in der Fleischfabrik haben wir so teilweise SchauspielerInnen und teilweise MitarbeiterInnen und Menschen, die tatsächlich diese Berufe arbeiten, in diesen Berufen arbeiten. So wie auch zum Beispiel die Polizistin ganz am Ende, die hatte noch bis dahin noch nie gespielt, sondern die ist einfach wirklich Polizistin und hat, die kannte die Szene gar nicht, sondern wir haben sie in die Situation geschickt und ihr Auftrag war, ihren Beruf zu machen.
Verändert das dann auch den Film? Mussten Sie dann auch eingreifen? Also diese Menschen bringen ja noch was anderes mit, ne? Man muss sich da manchmal verhalten oder verhalten sich die Menschen dann eher zu dem Drehbuch? Wenn die Regisseurin sagt, ich dachte aber eigentlich, sie nehmen die linke Hand und nicht die rechte.
Nee, das ist ja genau das, was nicht passieren soll. Das versuche ich ja zu vermeiden, sondern ich versuche ja, eine Situation zu schaffen und das gelingt am Ende ganz gut durch Chaos. Also indem ich zwar durch das Drehbuch einen gesetzten Rahmen habe, mich darin aber total frei bewegen kann und all die Akteure mit, weil jemand nicht weiß, wie die Szene eigentlich geschrieben und gedacht war, sondern eben seinen Beruf ausübt, das gewisse Chaos mit reinbringt und das aber dann auch eine Lebendigkeit bekommt und sich alle dazu verhalten. Das gelingt dann natürlich nicht in jeder Szene, dann halten wir uns wieder mehr ans Buch, aber bei solchen Momenten ist es so total wichtig, finde ich, damit ich, also ich weiß gar nicht so gut anders, eine Lebendigkeit herzustellen.
Wenn Sie sagen, der Ursprung des Films war Ihr Interesse an unterschiedlichen Formen von Gewalt, haben Sie jetzt nach dem Projekt mehr verstanden über diese Faszination Gewalt? Ist es für Sie anders greifbar geworden? Also inwiefern kann so eine Sandra, so eine Figur, die Sie ja erschaffen haben, dieser Frage, was ist Gewalt, was macht das mit Menschen, vielleicht nochmal einen anderen Gedanken erzeugen vielleicht?
Na, mir geht es quasi beim Geschichtenerzählen ganz stark darum, welche moralische Haltung habe ich dazu und die zu überprüfen und zu überdenken. Und das ist bei der Entwicklung für mich schon geschehen. Und ich könnte das aber jetzt gar nicht quasi so einfach beantworten, weil im Zuge der Beschäftigung mit Gewalt ist auch die Frage von Strafe und wie frei sind wir in unseren Handlungen und so weiter. Das spielt da ja alles auch eine Rolle. Das heißt, ich persönlich habe auf jeden Fall eine Haltung für mich dazu gefunden. Das ist für mich das Spannende an dem Prozess selbst. Und dann versuche ich aber quasi die gar nicht so stark mit vorzugeben. Aber ich habe darin schon eine klare Position, die kann man darin lesen. Aber das soll ja auch jeder gerne selbst tun.
Aber ist das vielleicht nicht auch das Traurige am Film, dass wir am Ende sagen können, dass vielleicht Sandra auch häufig oder fast immer so Opfer ihrer Impulse ist? Ich meine, es gibt so Momente, wo sie Hilfe, die sie ja direkt bekommt, wegdrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und das hat unterschiedliche Phasen. Sehr traurig, ehrlich gesagt.
Ja, das verstehe ich. Und gleichzeitig ist es auch die Frage, ob da nicht ein Lernprozess bei ihr einsetzt, den man ihr wünscht. Also weil es ja bei solchen Geschichten auch ganz oft um die Frage geht, was wünsche ich eigentlich der Figur? Und ich würde ihr doch wünschen, dass sie mit ihren Schwächen anders umgehen kann, dass sie dazu lernt, sich Hilfe holt und gleichzeitig aber auch ihre Stärke dabei nicht einbüßen muss. Also ich sehe die überhaupt gar nicht als Opfer für mich. Und ich glaube, Franziska sieht das auch nicht so, sondern als einen Lernprozess. Die Frage ist eher, was erwarten wir eigentlich alles von dieser Frau? Die Frage finde ich total spannend.
Und wie hat das Publikum diese Frage zum Teil beantwortet? Ich meine, sie hatten den Film schon in München gezeigt, beim Filmfest, Hamburg, Köln, das ist schon viel Publikum. Was sind da für Reaktionen? Wie reagiert ein deutsches Publikum auf eine Filmfigur wie Sandra?
Überraschenderweise wahnsinnig positiv. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Viele Menschen wünschen ihr, dass sie das Kind am Ende behalten kann und dass es gut geht und sind eigentlich sehr verzeihlich mit ihr. Und das hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass man härter mit ihr ins Gericht geht. Und das finde ich irgendwie so eine großartige Leistung, die auf jeden Fall auch mit Franziska zu tun hat, weil sie einen einfach sehr für sich gewinnen kann.
Monster im Kopf. Ab Donnerstag in unseren Kinos. Die Regisseurin Christina Ebert war unser Gast. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für den Film.
Ach, vielen Dank.
Die Suche nach der Wahrheit in Kunst und Kultur, das ist ein heikles Unterfangen, denn wenn man sie beginnt, muss man feststellen, dass diese Wahrheit sich gerne entzieht, verflüchtigt und sehr schwer einzufangen ist. Der Gerichtsfilm im Kino ist ehrlich gesagt das ideale Genre, um zu versuchen, dem Phänomen der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Ein Beispiel für so eine filmische Wahrheitssuche, das ist der Film Anatomie eines Falls von Justine Triet. Der Film gewann im Mai auf den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme und darin spielt Sandra Hüller, die erfolgreiche Schriftstellerin Sandra, deren Mann eines Tages tot aufgefunden wird. Und plötzlich ist sie die Hauptverdächtige und sitzt auf der Anklagebank. In unserer Vollbildsendung kurz vor der Palmenvergabe im Mai erklärte Justine Triet, warum sie Gerichtsfilme so spannend findet.
Non, le tribunal, c'est un endroit terrifiant quand même. Je souhaite ça à personne.
Ich weiß nicht. Das Gericht ist ja vor allem ein Angst- und respekteinflößender Ort. Ich wünsche den niemandem. Für jemanden wie mich, der Drehbücher schreibt, ist das Gericht interessant. Denn es ist ein Ort der Fiktion. Hier gehört uns die Erzählung nicht mehr. Wir können aber innerhalb der Fiktion hemmungslos fantasieren.
Deleuze avait un problème avec Freud, il disait qu'on délire pas juste sa mère et son père, on délire le monde.
Seit Donnerstag läuft Anatomie eines Falls auch in unseren Kinos und für manche ist dieser Film vielleicht schon der Film des Jahres. Er kommt jedenfalls mit sehr vielen Vorschusslorbeeren auf uns zu. Ob diese denn nun berechtigt sind, das bespreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Lass uns erstmal nochmal diesen Fall, also wortwörtlichen Fall skizzieren, der da im Film beginnt. Wir sehen ja zunächst, wie Sandra interviewt wird in ihrem ihrem Chalet in den Alpen in Frankreich. Der Ehemann hat sich auf dem Dachboden verschanzt und unterbricht das Interview, indem er sehr laut immer Musik hört. Und später liegt er halt tot am Boden, nicht wahr?
Ja, ich finde diese erste Szene eigentlich ganz spannend. Die ist wie so eine Ouvertüre, weil da gibt es Momente, die später im Prozess dann so als Indizien oder Beweise wieder aufgegriffen werden. Und du hast es ja schon erwähnt, diese Schriftstellerin Sandra befindet sich in einem Interview, aber sie verkehrt ja diese Situation um. Sie stellt ja die ganze Zeit die Fragen. Also das ist schon ganz spannend, weil wir lernen sie dann als verschlossene Persönlichkeit kennen und diese laute Musik von dem Ehemann, die hat ja auch was sehr Aggressives. Vielleicht ist da eine Eifersucht mit dabei. Vielleicht will er nicht, dass seine Frau interviewt wird. Also das ist schon ganz spannend. Und später wird dann eben Sandra Hüller, ist sie die Hauptverdächtige. Und die Frau, die eigentlich keine Fragen beantworten will, muss jetzt auf einmal ihr Leben verteidigen. Auch ihr Leben als Frau, als Mutter und als Schriftstellerin.
Also im Genre des Gerichtsfilms, zu dem der Film ja erst später langsam wird, da geht es ja jetzt nicht darum, Juristen irgendwie zu befriedigen. Da wird ja immer mehr verhandelt als der eigentliche Straffall. So sieht es in ihrem eigenen Film auch die Regisseurin Justine Triet, wie sie uns erzählt hat.
Man kann den Film einfach als eine Geschichte zwischen Sandra und ihrem Mann sehen, aber es ist viel größer. Die Leute sezieren Sandras Leben. Sie ist bisexuell, sie ist Schriftstellerin, ihre Romane sind autobiografisch, daher suchen sie auch dort nach Hinweisen. Es ist eine Materie, die man mit Leere füllen kann. Es fehlen zentrale Informationen für die Wahrheit und die Erzählung und die Sprache füllen diesen Mangel.
Ja, Anke, Erzählung, damit meint sie natürlich immer die Art und Weise, wie Sandra im Gericht sich verteidigen muss, mit unterschiedlichen Sprachen, mal Französisch, mal Englisch. Führt das denn irgendwie näher zur Wahrheit? Werfen diese unterschiedlichen Erzählungen auch neue Perspektiven auf den Fall?
Ja, ich finde das mit der Sprache schon ganz interessant, weil sie schreibt als Schriftstellerin ja auf Deutsch, redet aber mit Sohn und Ehemann eben immer Englisch. Also das heißt, sie übersetzt da ja schon immer. Und bei der Übersetzung könnte sich ja auch schon wieder irgendwas verflüchtigen. Und sie muss ja vor Gericht auch manchmal vor Französisch reden. Da fehlen ihr dann wieder die Worte. Also sie entfernt sich da vielleicht auch wieder von einer Wahrheit. Und in dem O-Ton hat ja eben die Regisseurin Justine Triet schon von der Bisexualität gesprochen. Dann gibt es diesen konservativen Staatsanwalt, der vielleicht ein bisschen zu eindimensional auch dargestellt ist, der das natürlich wieder zu einer ganz eigenen Erzählung macht und eben Sandra immer wieder in einem schlechten Licht zeigen will. Und ich finde es auch teilweise brutal, wie die Szenen einer Ehe dann vor Gericht verhandelt werden. Da sitzt ja auch der 11-jährige Sohn dabei, der nach einem Unfall halb erblindet ist. Und dann sieht er auf einmal so einen Polizeifilm, wo sein Vater als Puppe aus dem Fenster fällt. Und dann wird da der Tathergang wieder gezeigt. Also da wird ja was aus dem Leben gerissen und in eine andere Erzählung wieder überführt, wie überhaupt in diesem Film so verschiedene Narrative immer wieder aufeinanderprallen.
Und wie spielt Sandra Hüller das? Also du hast ja schon erwähnt, sie muss ja irgendwie gefühlt mehrere Figuren verkörpern.
Ja, also ich meine, wenn man sich ihre Filmografie anschaut, dann ist sie doch nie die große Identifikationsträgerin. Das sind doch immer Figuren gewesen, sei es Toni Erdmann, Madonna oder Requiem, wo wir uns abarbeiten müssen. Und dieses verschlossene Gesicht hier, was man wirklich nicht ergründen kann vor Gericht, das finde ich schon wirklich, wie sie das durchzieht und wie sie gleichzeitig aber dann auch die Vorstellung von ihrem Leben, wie sie es führen wollte, auch verteidigt vor Gericht. Also da wird ja natürlich wirklich viel verhandelt. Wie lebt man als Schriftstellerin, als emanzipierte Frau? Also so kommen wir ihr näher, aber ihrem Innenleben kommen wir trotzdem nicht näher. Also wir blicken durch diese Frau bis zum letzten Moment nicht durch.
Also du hast ja schon erwähnt, jeder hat sein eigenes Narrativ über Sandra, auch der Anwalt von Sandra. Und Justine Triet hat über diesen Anwalt uns Folgendes erzählt.
Sandra wird von einem Rechtsanwalt vertreten, der die Wahrheit verdreht und Sandras Mann herabsetzt und behauptet, der sei der am meisten selbstmordgefährdete Typ auf dieser Welt. Und der Staatsanwalt behauptet, Sandra sei eine Frau mit leichten Sitten, so als befände man sich noch in den 1960er Jahren. Wir befinden uns im Film also nie in der Wahrheit, sondern nur bei den Versuchen, eine Erzählung zu schaffen. Aber die Wahrheit taucht für mich in diesem Prozess nicht auf.
Anke, können wir also vielleicht kurz zum Schluss festhalten, dass dieser Film seine Spannung vor allem daraus bezieht, dass es eben keine Wahrheit gibt oder in dem Fall geben kann?
Ja, auf alle Fälle. Also es gibt dann wieder immer so Wendepunkte, wenn dann auf einmal Sandra sagt, ach, sie sei in so einem Provinznest groß geworden, dann London sei super gewesen, jetzt sei sie ihrem Mann zuliebe wieder in diesem Provinznest. Also das ist ehrlich vielleicht dieses Mal, aber es macht sie dann auch wieder verdächtig. Also das sind schon gute Momente, aber ich finde den Film teilweise vielleicht auch zu konstruiert, aber man muss schon sagen, seinen Titel Anatomie eines Falles zieht er konsequent durch. Also hier wird wirklich eine Gerichtsverhandlung on Detail seziert. Deshalb sind die Farben auch sehr kühl, die Kamera sehr distanziert. Und Patrick, ein bisschen wird doch auch mit der Kinogeschichte gespielt, die auch ihre Wirklichkeit mitbringt. Dieses verschneite Châtelet, der Ehemann, der da schreiben möchte, das erinnert doch auch ein bisschen an Shining von Stanley Kubrick.
Genau, und das kann man alles sehen jetzt im Kino in Anatomie eines Falls von Justine Triet. Der Gewinner der Goldenen Palme von Cannes ist in den deutschen Kinos. Gerade erst war Slowenien das Gastland bei der Frankfurter Buchmesse und jetzt kann man sich diesem europäischen Land auch filmisch nähern. Im Berliner Arsenal gibt es die seltene Möglichkeit, sich mit aktuellem und vergangenem Filmschaffen aus Slowenien zu konfrontieren. Kuratiert wurde die Reihe von Bernd Buder, der mir jetzt gegenüber sitzt. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Die Reihe heißt ja, etwas ironisch vermute ich, keine Retrospektive. Warum eigentlich nicht?
Na, wir wollten zeigen, dass das slowenische Kino sehr gegenwärtig ist, auch wenn zwei ältere Filme dabei sind. Also es geht wirklich um Filme, die aktuell sind und um Filme, die, muss man teilweise sagen, leider noch aktuell sind. Wie zum Beispiel dieser Film, der 2003 auf der Berlinale lief im Wettbewerb, Spare Parts. Das ist eine Geschichte von Schleppern, die Flüchtlinge über die kroatisch-slowenisch-italienische Grenzregion bringen. Und diesen Film könnte man heute noch genauso drehen. Leider, muss man in dem Fall sagen. Also insofern keine keine Retrospektive, weil das slowenische Kino absolut aktuell ist.
Genau, die Reihe konzentriert sich ja in erster Linie auf aktuellem Filmschaffen aus Slowenien. Begonnen und eröffnet wird die Reihe mit Das Tal des Friedens von 1956, ein Film, da war Slowenien ja noch Teil der Republik Jugoslawiens, nicht wahr? Wieso ist das trotzdem ein guter Beginn für diese Reihe, um sich mit dem Filmschaffen aus Slowenien zu beschäftigen?
Weil er zeigt, wie das slowenische Kino eigentlich auch in den 50ern schon sehr ungewöhnlich war. Also es ist der erste Film, in dem in Cannes ein afroamerikanischer Darsteller ausgezeichnet wurde, und zwar als Charakterdarsteller. Er spielt einen Piloten, einen US-Piloten, der zwei Kinder rettet in der Endphase des Krieges. Also es ist kein Klischee dabei, es ist nicht das Stereotyp so Jazzsänger oder Musiker oder Armer oder so, sondern es ist wirklich, und das in einem slowenischen Film, in einem, ich glaube, wahrscheinlich ist es der erste europäische Film, in dem wirklich ein afroamerikanischer Schauspieler einen Menschen spielt, der eben nicht in schwarze Stereotypen erzählt, sondern einfach ein ganz normaler Mensch ist. Und das fanden wir toll. Und das andere ist halt, es nimmt so ein bisschen das Genre des Partisanenfilms auf, damals in Jugoslawien sehr, sehr berühmt. Aber die Slowenen haben da draus sowas sehr Persönliches gemacht. Es ist eine sehr persönliche Story. Es ist keine Kriegsgeschichte. Viele Partisanenfilme sind ja eher Kriegsfilme als Antikriegsfilme. Also da geht es um Abenteuer und die Guten siegen über die Bösen. Und in diesem Film ist es so, dass die drei, die da durch Slowenien gehen und einen Friedensplatz, einen friedlichen Platz suchen, werden von allen Seiten bekämpft, von den Guten und den Bösen, und suchen eigentlich nur einen friedlichen Platz. Und das war damals was Neues. Und auch dieser Film ist ja heute leider wieder aktuell. Man sucht den Frieden und am Ende, ob man ihn findet, ist die große Frage.
Es sind ja zwei Kinder, die da mitspielen. Und mir ist aufgefallen beim Ansehen der Filme, einiger zumindest, dass viele dieser slowenischen Filme, die ausgesucht worden sind für die Reihe, junge Lebenswelten zeigen. Also da geht es um Teenager oder Schüler. Das scheint so ein roter Faden zu sein.
Ich glaube, vom roten Faden zu sprechen ist schwierig, aber es ist tatsächlich auffällig. Es sind ja auch zum großen Teil jüngere Regisseure und Regisseurinnen, die wir ausgesucht haben, und die haben dann am ehesten die Lebenswelt, in der sie selber sind oder wo sie noch nah dran sind. Ja, in der Tat, in der Reihe des Bikers zum Beispiel ist eine Geschichte 90er Jahre, wo zwei Teenager auf ihrem Bonanza-Mopeds, würde man hier wahrscheinlich sagen, die große Freiheit suchen, erst nach Ljubljana wollen aus ihrem kleinen Dorf, dann nach Split fahren, so Mittelmeer-Flair und so zwischen Hippie und Vatersuche. Oder auch Konsequenz ist ein Film, der im Jugendheim spielt und einer entdeckt, dass er schwul ist, kann es aber natürlich nicht zeigen, hat Angst vor gewalttätigen Übergriffen und so. Der Film ist wiederum, der ist von einem Regisseur gemacht, der gar kein Regisseur ist. Der hat Sozialpädagoge gelernt, Sozialarbeiter. Und das bringt dann nochmal eine ganz andere Perspektive rein. Also auch das vielleicht interessant am slowenischen Kino, dass die Perspektiven nicht nur von Filmemachern sind, sondern auch von Leuten, die ursprünglich gar nicht aus dem Filmbereich kamen.
Sie sind ja auch Leiter des Filmfestivals in Cottbus und haben einen Blick auf das mittelosteuropäische Kino. Wie ist das mit Slowenien eigentlich? Kann man von einer sehr aktiven, lebendigen Filmszene sprechen?
Absolut, ist ja ein kleines Land, knapp über 2 Millionen Einwohner. Und dafür, es entstehen nicht viele Filme, also es sind so zwischen 10 und 20 Spielfilme pro Jahr. Aber davon machen es doch immerhin 3 bis 4 auf internationalen Festivals pro Jahr, was eine ziemlich gute Quote ist. Man sich überlegt, wie viele Filme werden in Deutschland produziert und wie viele landen da auf internationalen Festivals. Also die Szene ist sehr lebendig, sie ist sehr divers. Eigentlich haben alle Filmemacher und Filmemacherinnen darin unterschiedliche Stile entwickelt. Und das finde ich toll, dass man da gar nicht von so einem, das slowenische Kino könnte ich jetzt gar nicht sagen, was ist das, was ist typisch, außer halt so eine Phrase wie vielleicht der persönliche Blick. Das stimmt. Oder ein anderer Blick, ein Blick, der irgendwie manchmal auch Täterperspektiven mit einbezieht. Also immer sehr, sehr frische Blickwinkel auf jeden Fall.
Es gibt auch nicht den einen großen Autorenfilmer-Übervater, wie das so viele Länder haben de facto. Nicht wahr? Hier ist es eher eine Kinematografie vieler Stimmen.
Vieler Stimmen und es gibt immer wieder, das ist auch wahrscheinlich Ziel der Förderpolitik, dass immer wieder jüngere Leute auch gefördert werden. Und es gibt auch, also Damian Kosole von dem eingangs erwähnten Spare-Parts-Regisseur, der macht auch weiterhin Filme. Es gibt Igor Sterk zum Beispiel, wäre auch noch ein Regisseur, der ist jetzt hier nicht in der Reihe, weil wir auf 8 Filme begrenzen mussten. Also es gibt so ein Nebeneinander von Altmeistern und jungen Talenten.
Wie geschichtsbewusst ist eigentlich das slowenische Kino? Ich habe mir Ruda angesehen, The Miner, der auch in der Reihe läuft, von Hanna Slaks. Ich fand den Film wirklich sehr beeindruckend, weil hier Partisanenverbrechen unter Tito angesprochen werden. Etwas, was ja wirklich zu den verschwiegenen Kapiteln der Geschichte des Landes gehört. Vielleicht sogar der Region.
der ganzen Region. Ja, es sind halt unglaubliche Kriegsverbrechen von allen Seiten begangen worden. Und meistens betrachtet man ja, wenn man die Geschichte von hier aus betrachtet, man das Schema im Kopf, Faschisten böse, Kommunisten gut. In dem Fall waren es Kriegsverbrechen von Titoisten, die haben Leute massakriert, also muss man wirklich sagen, massakriert, die geflohen sind aus dem dann kommunistischen Jugoslawien, also die nicht teilnehmen wollten im kommunistischen Jugoslawien, entweder weil sie selber Faschisten waren oder weil sie eben von den Kommunisten verfolgt waren, was Kapitalisten oder wie auch immer. Also da sieht man mal wieder, dass in Osteuropa so ein bisschen die gut-böse Schema, die wir im Kopf haben, die versagen etwas. Der Film nimmt nicht Partei für irgendwas, also nimmt weder Partei für Partisanen noch für Faschisten. Er zeigt einfach auf, dass das Kriegsverbrechen passiert sind von allen Seiten und dass da lange, lange Zeit der Mantel des Schweigens drüber gedeckt wurde. Und er zieht ja den Bogen zu Srebrenica, also der Bergarbeiter, der da ein altes Kriegsverbrechen aufdeckt, ist selber Bosnier, der in Srebrenica verfolgt wurde. Und daher die Warnung auch, bitte jetzt die Kriegsverbrechen, die jetzt passiert sind, nicht wieder unter den Teppich zu kehren. Hm.
Ruder, sicherlich ein Highlight in der Reihe zum neuen aktuellen slowenischen Kino im Berliner Arsenal noch bis zum 5. November. Der Kurator Bernd Buda war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Wir bleiben noch ein wenig beim Kino aus Ost- und Mitteleuropa und beschäftigen uns jetzt mit der tschechischen Regisseurin Vera Schittilova, die lange erstmal nur ein Insider-Name für Filmfans war, bis ihr Kultfilm Tausendschönchen in den letzten Jahren durch eine feministische Neubetrachtung, müsste man sagen, der Filmgeschichte zu einem riesigen Kultfilm avanciert ist.
Nic není. Je tam něco. Pust. Něco by se mělo dít.
Klingt etwas gelangweilt, die beiden Frauen, die hier porträtiert werden. Aber so klingt dieser Kultfilm Tausendschönchen von Vera Schittilova, der letztes Jahr sogar auf Platz 16 der besten Filme aller Zeiten vom renommierten Sight & Sound Magazine gewählt wurde. Aber das Werk von Schittilova droht ein wenig nur auf dieses Tausendschönchen begrenzt zu werden. Jetzt kann man im Berliner Zeughauskino sich umfassend mit anderen Filmen von Vera Schittilova auseinandersetzen. Und wieso sich das lohnen könnte, das weiß mein Kollege Jörg Taschmann, der mir zugeschaltet ist. Hallo.
Ja, hallo.
Jörg, es heißt, Vera Schittilova habe nur in den 1960er Jahren wirklich radikale und bedeutende Filme gedreht, also vor allem Tausendschönchen. Ist diese Einschätzung heute nicht etwas überholt?
Ja, ich finde schon, dass sie auch überholt ist. Vielleicht erinnern wir mal doch ganz kurz nun an ihren berühmtesten Film über diese zwei unbekümmerten Mädchen mit Namen Marie 1 und Marie 2. Die eigentlich nichts ernst nehmen, vom Schwarz-Weiß in die Farbe kippen, von einer Wohnung auf die Wiese. Und weil die Welt so verdorben ist, respektieren sie dann eben auch nichts mehr. Der Film hat schon noch ein bisschen was Klamottiges, sehr, sehr Verspieltes. Keine wirklich durchgehende Handlung, ist aus dem Jahr 1966. Und ich glaube, der hat nicht nur in der damaligen GSSR total überrascht, sondern überall auf der Welt, wo er gezeigt wurde. Weil so eine Art von Kino hatte man eigentlich noch nicht gesehen. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings ist dann dieser Film auch verboten worden und interessanterweise wegen der mutwilligen Zerstörung von Lebensmitteln.
Jörg, welche Themen und Genres durchziehen denn eigentlich das Werk von Vera Schittilova, auch jenseits von Tausendschönchen?
Ja, also vielleicht einfach nochmal, natürlich eben nach dieser Niederschlagung des Prager Frühlings hat sie dann noch einen Film gedreht, Fruit of Paradise, der wurde sofort verboten 1970 und dann durfte sie wirklich 6 Jahre lang gar keine Filme mehr drehen. Und dann kam eben, ich würde sagen, dann kam so eine kleine Trilogie, Spiel mit dem Apfel, Panel Story und Kalamität. Und ich finde, da hat sie es wirklich geschafft, so Beschreibungen des Alltags im Sozialismus zu zeigen und eben auch die Beziehung zwischen Männern und Frauen so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und diese Filme hatten manchmal auch so ein bisschen was Hybrides, weil sie auch so stark dokumentarische Elemente eigentlich hatten. Mein Lieblingsfilm von ihr ist wirklich Spiel mit dem Apfel, weil das ist die Geschichte eines sehr eitlen Gynäkologen, gespielt übrigens von Jerzy Menzel, auch interessant, der auch jahrelang unter Berufsverbot lag, aber im Gegensatz zu Schittilova nicht nur Regisseur, sondern eben auch Schauspieler war. Und eine junge Frau aus der Provinz kommt, eine junge Krankenschwester, er fängt mit ihr so eine Affäre an, dabei hat er schon eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Und das ist schon so eine ganz schlagfertige Beobachtung eben auch, wie so ein Mann einfach so den Hahn im Kopf spielt, niemals eine Verantwortung übernehmen will. Aber da ist eben eine junge Frau, die ist ihm gewachsen, diese junge Krankenschwester. Und sie spielt dann mit ihm genauso, wie er mit ihr spielt. Und das ist schon auf eine sehr unterhaltsame und auch verspielte Art und Weise inszeniert. Aber ein anderer Film, nur ganz kurz, Panel Story, der spielt in so einem Neubaugebiet in Prag. Das fängt super Kafkaesk an, weil ein Taxifahrer sucht über die Nummer 2780 und keiner weiß, wo diese Nummer 2780 ist.
Vera Schitilova wurde ja gerne im Westen als feministische Filmemacherin bezeichnet, übrigens bis heute, wenn man ehrlich ist. Genauso wie die Ungarin Marta Mesaros. Beide haben dieses Etikett aber für sich genommen abgelehnt. Was ist denn mit dem Frauenbild im Kino von Vera Schitilova?
Na, ich würde eben einfach sagen, diese Frauenfiguren sind sehr selbstbewusst. Das hat natürlich auch viel mit der Zeit zu tun. Frauen in den sozialistischen oder, wie man heute auch gerne sagt, Ostblockländern, die haben ja alle gearbeitet. Also die saßen ja nicht nur zu Hause als Hausmütterchen rum. Und da war ja auch so ein anderes Selbstbewusstsein, wie ich finde, von Frauen. Und in Tausendschönchen machte sie schon darüber lustig, wenn dann so ältere Männer diese beiden jungen Protagonisten immer irgendwie anmachen. Aber insgesamt ist ihr Blick eben auf Frauen und Männer verspielter, humorvoller und irgendwo auch komplexer. Und ich habe das ja schon ein bisschen in Spiel mit dem Apfel beschrieben, aber das hat sie eben auch in anderen Filmen gemacht. Es hat sich dann ein bisschen was geändert gegen Ende ihrer Karriere, da ist sie böser geworden. Da war dieses Humorvolle und auch Ironische vielleicht so ein bisschen weg. Aber wichtig ist eben zu sagen, Frauen waren bei ihr eben sehr selbstbewusste Persönlichkeiten und auch nicht immer nur positiv besetzt im Übrigen.
Wichtig in ihrem Kino ist ja immer auch die Form. Das ist eine sehr formbewusste Regisseurin gewesen, die auch mit den Mitteln des Kinos gespielt hat. Sie hatte auch viel Lust, mit ihren Bildern zu provozieren. Woran kann man das denn noch festmachen in ihren Geschichten?
Ja, da gibt es eben diese wunderschöne Eingangssequenz ins Spiel mit dem Apfel. Man sieht erstmal Äpfel in Großaufnahme auf einer Wiese und auch ein paar verfaulte Äpfel dabei. Dann wird der Apfel wird so rangezoomt und ein Schnitt und man sieht, wie ein blutiger Kopf eben aus der Vagina rauskommt. Wir sind in einer Geburtsklinik. Aber sie arbeitet eben gerne auch so mit Reißschwenks, mit wilden Zooms, schnellen Schnitten, sehr metapherreich. Manchmal wirkt das sogar ein bisschen trashig.
Welche Bedeutung hatte denn Vera Schitilova als Künstlerin und als Regisseurin für das dann tschechische Kino nach der samtenen Revolution von 1989?
Es ist ihr eigentlich genau dasselbe Schicksal passiert wie zum Beispiel auch Gigi Menzel, also die, die da geblieben sind und die dann plötzlich eigentlich keine politische Zensur mehr hatten, hatten plötzlich eine ökonomische Zensur. Es gab ewig in Tschechien nach der Wende, es gab keine staatliche Unterstützung mehr für Film, Film war nicht wichtig. Und sie hat natürlich noch Filme gemacht, zum Beispiel Große Fallen, Kleine Fallen von 1992, der sehr provoziert hat, weil da geht es um eine vergewaltigte Veterinärin, die sich dann in ihren Peinigern rächt und sie kastriert. Auch der Film ist sehr drastisch, der fängt damit an, wie Ferkel kastriert werden. Da schluckt man schon ein bisschen, das immer in Großaufnahme zu sehen. Und es war ein Film, der eben sehr viel bösartiger schon war. Die Männer sind wirklich absolute Deppen und widerlich auch. Und das zeigt sie auch. Und auch hochnäsig und arrogant Frauen gegenüber. Und denen sind Frauen einfach auch egal. Und interessanterweise war dieser Film, der thematisch stark ist, aber vom Filmischen her auch so wieder diese Klamottige hat, was ihr Werk durchzieht, einer ihrer erfolgreichsten Filme überhaupt beim Publikum. Dennoch würde ich eben sagen, in diesem Spätwerk ist das noch der herausragendste Film. Sie hat auch noch danach Filme gemacht, aber die waren dann, würde ich sagen, künstlerisch nicht mehr so bedeutend. Das kann aber auch ganz stark eben damit zusammenhängen, dass sie sehr darum kämpfen musste, überhaupt Filme noch finanziell produzieren zu können.
Ein Einblick in Werk und Leben von Vera Schitilova, der tschechischen Regisseurin, der jetzt eine große Retrospektive im Berliner Zeughauskino gewidmet wird, unter dem, wie ich finde, schönen Titel Sprengmeisterin, die eigensinnigen Filme von Vera Schitilova. Die Werke sind zu sehen noch bis zum 17. Dezember und ich bedanke mich bei Jörg Taschmann. Danke.
Sehr gerne.
Am Ende hat alles nichts genutzt. Fast 30.000 Unterschriften wurden gesammelt, um die letzten beiden verbliebenen Programmkinos in Mainz nicht zu schließen. Jetzt wurden sie geschlossen. Wir hatten ja schon im Januar darüber berichtet, dass sich dunkle Wolken über Mainz zusammenziehen, wenn es um die Kinolandschaft geht. Das ist besonders traurig, weil Mainz einmal eine der größten Kinolandschaften der Bundesrepubliken besessen hat. Jetzt ist das selbsternannte Medienstädtchen die einzige deutsche Landeshauptstadt ohne ein Programmkino. Mainz steht damit aber für einen Trend, der sich in den nächsten Jahren dramatisch fortsetzen könnte. Landesweit schließen Programmkinos oder sind in ihrer Existenz akut bedroht. Aber immerhin hat das Entsetzen über diese Kinoschließung in Mainz zu Konsequenzen geführt. Mit viel Unterstützung der Stadt ist eine Wiedereröffnung des Programmkinos in einer neuen Form geplant. Wie die aussehen kann, weiß Christian Berndt.
Das Absinthe-Orchester spielte auf der Abschlussparty des Kinos Capitol. 2009 hatten Eduard Zeiler und Jochen Seehuber das Kino zusammen mit dem Palatin-Kino in Mainz übernommen und daraus zwei ambitionierte Programmkinos gemacht, wie der Mainzer Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker erzählt.
Man muss ganz explizit sagen, dass die beiden Programmkinokonzepte hervorragend betrieben wurden vorher.
Aber nach dem Verkauf des Palatin-Gebäudes 2021 kündigten die neuen Eigentümer den Abriss an und ein Weiterbetrieb des Kapitols mit nur einem Saal rechnete sich für die Kinobetreiber.
Betreiber nicht. Seit Ende Oktober sind die letzten Programmkinos zu. Jetzt gibt es in Mainz nur noch ein Multiplex und ein kommunales Kino.
Mainz hatte mal mindestens 16 Kinos und jeder Stadtteil hatte ursprünglich da eine Kinokultur. Und die Tatsache, dass das Programmkino geschlossen wird, das Kapitol und auch das damit verbundene Palatin, das ist natürlich ein Verlust, der sich anders nicht bezeichnen lässt als ein Zusammenbruch dieser Kultur.
Doch das Ende könnte ein Neuanfang sein. Der öffentliche Druck gegen die Schließung war nicht ohne Folgen. Die Stadt Mainz schaltete sich ein und rang dem neuen Eigentümer des Palatin-Gebäudes die Zusage ab, in den geplanten Neubau gleich 3 Kinosäle zu integrieren. Die Stadt wird diese Säle mieten. Ein Mietvertrag für das Kapitol wurde bereits unterschrieben. Parallel hat die Stadt eine Kommission aus Filmwissenschaftlern und Filmschaffenden berufen, die den Neuaufbau der Mainzer Kinolandschaft begleiten und Ideen entwickeln soll, wie eine Kinokultur in der Stadt langfristig gesichert werden kann, darunter auch Markus Stiegelecker.
Das Konzept, was wir über die nächsten 4 Jahre entwickeln sollen, ist eine Verbindung aus unterschiedlichen Kinokonzepten, eben dem kommerziellen Aspekten, dem kommunalen, dem Programmkinoaspekt, einer Festivalkultur und einer akademischen Einbindung. Also, dass zum Beispiel universitäre Instanzen mit in Filmreihen involviert werden, dass wir wirklich Filmkultur über Kinokultur mit fördern und sichern können. Und dieses Konzept ist als städtisch gewünschtes Konzept bisher in Deutschland noch nicht präsent.
Teil der Kommission ist auch die Heidelberger Film- und Sozialwissenschaftlerin Mutisha Cice. Sie hatte zuvor ein Konzept für das kommunale Kino in Heidelberg erarbeitet. Mainz will damit eine bundesweite Vorreiterrolle einnehmen, um dem drohenden Kinosterben entgegenzuwirken.
Es gibt ja Prognosen, eine Studie von der Uni Kassel, die tatsächlich hochgerechnet hat, dass jetzt in den nächsten 7 Jahren bis zu 40% der Kinos obsolet werden.
Diese Tendenz hängt nicht nur mit dem seit Jahrzehnten messbaren Zuschauerrückgang zusammen. Wachsende Immobilienpreise in den Städten sind teilweise ein größeres Problem als mangelndes Publikumsinteresse.
Überall da, wo Kinos tatsächlich dann final schließen, fangen dann neu gegründete Filmfestivals oftmals diese Lücken auf oder auch Unikinos oder auch andere agile Formen von Kino, Open Air, was einfach auch zeigt, wie stark das Interesse an Kino immer noch ist.
Aber oft kommt der öffentliche Aufschrei zu spät. Dass die Stadt Mainz in dieser Weise aktiv wurde, um ihre Kinokultur zu retten, war überhaupt nur möglich, weil dank der Steuereinnahmen der Firma BioNTech aus dem hochverschuldeten Mainz eine der reichsten Städte Deutschlands geworden ist. Die Mainzer Kultur- und Baudezernentin Marianne Grosse.
Wir hätten vor noch 3 Jahren diesen Schritt nicht gehen können, dass wir sagen, wir mieten jetzt für 10 Jahre das Kapitol an, weil wir dazu nicht die Befugnis hatten, was die finanziellen Ressourcen angeht. Die Aufsichtsdirektion hätte uns das nicht genehmigt. Und darum sind wir sehr froh, dass wir jetzt mit dem, was wir vorhaben, dass das tatsächlich den sehr günstigen Umständen geschuldet ist, dass die Landeshauptstadt Mainz extrem hohe Gewerbesteuereinnahmen hatte in den letzten 2 Jahren.
Allerdings dürfen privatwirtschaftlich betriebene Kinos nicht mit öffentlichen Geldern gefördert werden. Aber als Vermieter der Kinos kann die Stadt zumindest den Standort garantieren. Man will, so Grosse, eine Vorreiterrolle spielen, auch was das Kino als gesellschaftlichen Ort betrifft. Inwiefern das reiche Mainz Vorreiter für ganz Deutschland sein kann, wird sich zeigen. Zumindest wächst, so Cice, in Kommunen ein Bewusstsein für den Wert des Kinos. Wie zum Beispiel in Göttingen, nachdem dort das letzte Programmkino seine Pforten schloss.
Göttingen hatte bereits ein kommunales Kino und hat es jetzt geschafft, über diesen gemeinnützigen Verein, der das kommunale Kino betrieben hat, eine alte Baptistenkirche gemeinsam mit der Stadt umzubauen und als Kino verfügbar zu machen. Und die Stadt fördert jetzt diesen gemeinnützigen Verein, der das kommunale und das Programmkino zugleich betreibt.
Was allerdings nur mit zusätzlicher Unterstützung des Landes Niedersachsen möglich war. Ob die deutsche Kinolandschaft in der Breite überlebt, wird davon abhängen, was Ländern und Kommunen das Kino in Zukunft noch wert ist.
Es gibt also durchaus noch Hoffnung für die Zukunft der Programmkinolandschaft in Deutschland. Am Beispiel von Mainz konnte man das gerade sehr gut hören.